Moment, also hier in der Gemeinde, wir haben angefangen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, vor einigen Wochen schon. Wir haben angefangen, über Glauben zu sprechen. Und wir werden das heute fortsetzen, aus einem bisschen anderen Aspekt. Wenn du einen Gottesdienst verpasst hast, habe ich gute Nachrichten für dich, vielleicht hast du es schon mitbekommen. Wir haben unsere Gemeindewebseite aufgehübscht und massiv erweitert. Und eine Sache, die dazugekommen ist, ist ein Download-Bereich für Predigten. Das heißt, du kannst alle Predigten der letzten Wochen jetzt online auf der Webseite anhören oder auch runterladen. Alles, kein Problem mehr. Und ich bin noch nicht fertig damit, ist alles noch in Arbeit, da kommen noch ein paar Sachen dazu und auch kommen ein paar mehr Predigten noch dazu. Ich habe jetzt so mal die letzten 2 oder 3 Monate haben wir jetzt auf der Webseite und dann kommen aber noch ein paar vom letzten Jahr dazu. Aber ich denke, die letzten 10 Jahre werde ich nicht schaffen. Aber wir haben sie alle, irgendwo archiviert. Gut, denn das ist ein wichtiger Punkt, das ist was, was unsere Gemeinde ausmacht. Das Wort Gottes ist im Mittelpunkt. Das Wort Gottes ist im Mittelpunkt, weil Gott zu uns redet, während sein Wort verkündigt wird. Und sein Wort, das, was wir von ihm hören, das ist das, was uns verändert. Wir haben angefangen, uns anzuschauen, was Glaube ist. Und wir haben gesehen, Glaube ist ein festes Vertrauen, eine feste Zuversicht. Glaube ist wie eine Besitzurkunde. Ich weiß, dass ich etwas habe, dass es mir gehört. Und Glaube ist nicht etwas, was wir produzieren, sondern Glaube ist etwas, was wächst in uns, in dem Maß, wie wir Gott kennenlernen, wie wir von ihm hören, wie wir Gemeinschaft mit ihm haben und diese Beziehung mit ihm pflegen. Heute wollen wir uns ein bisschen einen anderen Aspekt anschauen. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, warum ist Glaube so wichtig? Warum ist Glaube so wichtig? Und wir werden uns verschiedene Aspekte dieser Frage anschauen. Erster Punkt. Durch Glauben sind wir errettet. Durch Glauben sind wir errettet. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe, das bedeutet Gottes Geschenk. Wir sehen hier zwei Aspekte. Und diese beiden Aspekte sind extrem wichtig und wir können sie nicht gegeneinander ausspielen. Manchmal erlebe ich, dass in bestimmten Kreisen, in bestimmten Strömungen einer von diesen Aspekten mehr betont wird als der andere. Aber beide gehören zusammen. Es heißt, aus Gnade seid ihr errettet. Paulus sagt, Gottes Gabe ist es, Gottes Geschenk. Errettung ist nicht etwas, was wir uns verdienen können oder was wir verdient haben. Und so in den letzten Jahren hat dieser Aspekt wieder eine große Betonung gefunden im Leib Christi. Und das ist gut, das ist wunderbar, das ist wichtig, dass wir das sehen. Gnade bedeutet, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Amen. Das Wort Gottes sagt, dass seine Gnade uns alles geschenkt hat, alles gegeben hat. Wir verdienen es nicht, wir erarbeiten es nicht, sondern es ist uns geschenkt worden. Die Gnade beschreibt Gottes Teil. Die Gnade beschreibt Gottes Anteil. Die Gnade beschreibt das, was Gott getan hat. Und was Gott zur Verfügung gestellt hat, was Jesus für uns erworben hat. Amen. Aber lasst uns noch mal in den Vers reinschauen. Es heißt, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Durch Glauben. Obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist am Kreuz, obwohl sein Blut für die Schuld aller Menschen bezahlt hat, aller Menschen dieser Welt, aller 7 Milliarden oder 8 Milliarden oder wie viele wir auch immer sind, wird es doch nicht automatisch für jeden wirksam. Gott stülpt uns nicht Errettung über, ob wir das wollen oder nicht. Sondern das, was Gnade zur Verfügung stellt, das, was Gnade erworben hat, muss ergriffen werden durch Glauben. Das heißt, die Gnade ist Gottes Teil, Glauben ist unser Teil. Das ist genauso, wie wenn ich ein Geschenk entgegennehme. Jetzt habe ich hier gerade keine Geschenke, aber stellen wir uns vor, ich brauche dringend eine Batterie und Marie hat eine für mich. Also ich bin auf der Suche nach einer Batterie, weil sonst mein Radio nicht funktioniert, mein Wecker nicht funktioniert oder was auch immer. Und Marie sagt, hey, ich habe eine Batterie. Ich sage, und was soll die kosten? Marie sagt, die schenke ich dir. Das ist Gnade, ein Geschenk, was ich nicht verdient habe. So, und jetzt nimmt sie diese Batterie und reicht sie mir. Und ich kann jetzt immer noch rumlaufen und sagen, oh, ich brauche eine Batterie, ich brauche eine Batterie, ich brauche eine Batterie. Ihre Bereitschaft, mir die Batterie zu geben, reicht nicht aus, sondern ich muss mich jetzt ausstrecken und ich muss sie in Empfang nehmen. Seht ihr, wie wir beide hier an diesem Prozess beteiligt sind? Und genauso ist es mit Gott, genauso ist es mit Errettung. Dankeschön, Marie. Wir empfangen das, was Gott hat, durch Glauben. Das bedeutet, wir hören die Botschaft, wir hören von ihm und dann empfangen wir das im Glauben. Was bedeutet, wir empfangen das im Glauben? Ohne zu sehen, ohne mit unseren natürlichen Sinnen wahrzunehmen, ohne zu fühlen. Wir nehmen sein Wort als Wahrheit. Sagen, okay, Herr, aufgrund deines Wortes, weil du gesagt hast, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So, deswegen rufe ich deinen Namen an und deswegen glaube ich, dass ich jetzt errettet bin, dass ich jetzt dir gehöre. Wir ergreifen das im Glauben. Amen. Nun, das ist eine ganz, ganz grundlegende Tatsache. Und wenn du durch die evangelikale Christenheit gehst, also der Teil der Christenheit, der an eine persönliche Beziehung mit Gott glaubt und eine persönliche Lebensübergabe glaubt, dann findest du einen ganz breiten Konsens zu dieser Tatsache. Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Danke, Herr, dass ich errettet bin. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Woher weißt du das, dass es so ist? Weil ich es fühle. Nein. Wenn du es fühlst, schön. Aber du bist nicht nur errettet, wenn du es fühlst. Amen. Gefühle sind was Gutes, Gefühle sind was Wunderbares, aber Gefühle sind nicht unsere Grundlage. Ich weiß es, weil das Wort Gottes es sagt. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das ist ein schönes altes Kinderlied. Gibt es auch auf Englisch? Gibt es auch auf Spanisch? Ah, kennt ihr nicht? Meine Güte. Okay, ich singe es euch jetzt nicht vor, das führt zu weit. Das machen wir andermal. Okay, so, also, wir sind jetzt errettet. Wir sind von Neuem geboren, das Wort Gottes sagt es. Und jetzt? Und jetzt? Was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? lebe ich jetzt mein Leben ganz normal weiter und versuche einfach ein guter Mensch zu sein, versuche die 10 Gebote zu halten, gebe mir Mühe, streng mich an. Das ist, was viele Leute versuchen. Und sie sind nicht sehr erfolgreich darin. Deswegen entwickelt sich dann so eine Verdammnismentalität. Ja, ich weiß, wer ich sein sollte und wie ich sein sollte, aber ich bin es nicht. Oh Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Wir leben ständig unter so einer großen Verdammniswolke. Ach, was bin ich für ein Versager, was bin ich für ein schlechter Mensch. Weil wir eine grundlegende Tatsache nicht verstanden haben. Warum ist Glaube so wichtig? Wir haben gesagt, wir sind aus Glaube errettet. Der nächste Punkt, wir sollen ein Leben des Glaubens leben. Wir sollen ein Leben des Glaubens leben. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Hier finden wir eine ganz banale Aussage, über die ich früher viel drüber weggelesen habe. Ich dachte mir, puh, meine Güte. Bis irgendwann mir der Geist Gottes die Augen geöffnet hat. Hier finden wir eine ganz grundlegende Aussage. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Was bedeutet dieses Wort wandeln? Irgendwie denken wir dabei so an Leute, die so kurz über dem Erdboden schweben. Ja, besonders heilig sind mit so einem heiligen Schein um den Kopf rum. Dieses Wort wandeln bedeutet einfach Leben, unser Lebensstil, unsere Lebensführung. Was sagt die spanische Übersetzung? Welches Wort wird da benutzt? Ja, laufen, gehen, aber das hat auch nichts mit unserem natürlichen Laufen zu tun, sondern mit unserer Lebensführung, wie wir unser Leben führen. So, wie sollen wir unser Leben führen? Wie sollen wir wandeln in ihm? Es heißt, so wie ihr den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. So, Frage, wie haben wir ihn empfangen? Wie haben wir Jesus empfangen? Wie ist er zum Herrn unseres Lebens geworden? Könnt ihr dem zustimmen? Durch Glauben. Und jetzt sagt uns Paulus, genauso wie ihr ihn empfangen habt, durch Glauben, genauso lebt jetzt auch in ihm, jeden Tag. Wie? Durch Glauben. Wir sind verbunden mit ihm, wir hören von ihm, wir vertrauen ihm, wir gehorchen ihm. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir lernen ihn kennen. Und unsere Zuversicht in ihn wächst. Amen. Ihr Lieben, das ist nicht einfach so ein kleiner Seitengedanke, sondern das ist die Grundlage, das ist die Basis unserer christlichen Lebensführung. An einer Stelle im Neuen Testament, wo von den grundlegenden Lehren Christi die Rede ist, wird das direkt mit erwähnt. Wir wollen nicht länger den Grund legen von der Lehre, von der Buße, von toten Werken und dem Glauben an Gott. Grundlegende Lehre. Glauben ist was absolut Grundlegendes. Lasst uns ein paar Stellen einfach anschauen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt alle nachschlagen, aber ihr könnt es euch aufschreiben und zu Hause anschauen. Ich möchte, dass wir gemeinsam ein Muster entdecken. Schaut mal, ob ihr ein Muster entdecken könnt. Ich lese euch 4 Bibelstellen vor. Ja? Wir beginnen. Ach so, nee, Entschuldigung, erst noch eine andere Stelle. Ha, das Muster kommt später. Entschuldigung, jetzt bin ich mir selber ein bisschen vorausgeeilt. 2. Korinther 5, Vers 7. Da haben wir dieses Wort wandeln wieder. Da haben wir wieder dieses Wort wandeln, leben. Da sagt Paulus, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass wir blind durch die Welt laufen müssen. Was ist Schauen? Sehen, das ist einer von unseren natürlichen Sinnen. Paulus sagt, unser Leben wird bestimmt durch das, was wir glauben und nicht durch unsere natürlichen Sinne. Das heißt, unser Leben wird bestimmt durch das, was Gott uns vermittelt und wir vertrauen darauf, was Gott uns sagt und nicht auf das, was die natürlichen Sinne, die natürlichen Umstände uns sagen. Amen. Du sagst, ja, aber die natürlichen Umstände, die scheinen manchmal sehr, sehr real. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Alles in dieser Welt ist der Veränderung unterworfen. Alles in dieser Welt ist der Veränderung unterworfen. Alle natürlichen Umstände sind der Veränderung unterworfen. Aber das Wort Gottes ist ewig. Und deswegen vertrauen wir und glauben wir dem, was Gott sagt und nicht dem, was die Umstände uns sagen. Wenn die Umstände dem Wort Gottes entgegenstehen. Und das tun sie manchmal. Wir wandeln durch Glauben. So. Jetzt kommen die 4 Bibelstellen, die ich vorhin schon angekündigt hatte. Und schaut, ob ihr ein Muster entdecken könnt. 1. Stelle, Habakkuk 2, Vers 4. Kannst du zu Hause nachlesen, wo das ist. Jetzt schaffst du es wahrscheinlich sowieso nicht, das zu finden. Aber gut, die meisten haben ja elektronische Bibeln, da ist das einfacher. Habakkuk ist dort, wo die Seiten in deiner Bibel noch zusammenkleben. da heißt es, siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. 2. Stelle, Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. 3. Stelle, Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 11. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. 4. Stelle, Hebräer 10, Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Ganz, ganz schwierige Frage jetzt. Nochmal, könnt ihr ein Muster erkennen? Ja? Können wir ein Muster erkennen? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir können jetzt sagen, Herr, das hast du schon mal gesagt, du wiederholst dich. Ja. Wir können jetzt sagen, ja, der Herr wird jetzt auch langsam alt. Ne? Vergisst er, was er gesagt hat. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Wenn das Wort Gottes eine Sache mehr als einmal erwähnt, dann nicht wegen Gott, sondern wegen uns. Um uns klarzumachen, es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist grundlegend. Es ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu Römer 1, Vers 17, da heißt es, in Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, worin, im Vers vorher spricht er über das Evangelium. Das Evangelium, Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart. Und dann sagt er, aus Glauben zu Glauben. Was bedeutet das? Es bedeutet genau das Gleiche, was wir vorher im Kolosserbrief gelesen haben. Aus Glauben bedeutet, aus Glauben sind wir errettet. Wozu sind wir errettet? Zu einem Leben im Glauben. Aus Glauben, zu Glauben. Könnt ihr das sehen? So, Errettung ist nicht nur Glauben ist nicht nur relevant für unsere Errettung, sondern wir sollen im Glauben leben. Eine letzte Stelle zu diesem Thema ist Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Da schreibt Paulus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hier setzt er genau das um, was Jesus gesagt hat, was ich vorhin zitiert habe. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Er verleugne sich selbst. Er sagt, ich lebe nicht mehr. Ich führe nicht mehr mein eigenes Leben, bestimmt von meinen eigenen Wünschen und Begierden. Es geht nicht mehr um mich, ich, meiner, mir, mich. Er sagt, Christus lebt in mir. Ich stelle mich ihm zur Verfügung und er lebt sein Leben durch mich. Du sagst, ja, das hört sich wunderbar an. Das hört sich großartig an. Aber da gibt es ein kleines Problem, Paulus. Das ist unser Fleisch. Paulus sagt, ja, das Problem kenne ich, damit bist du nicht alleine. Er sagt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Warum betont er das so? Er hätte doch einfach sagen können, im Glauben an den Sohn Gottes, Punkt. Aber er betont das. Er sagt, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist genau das Gleiche, worüber wir die letzten Male schon gesprochen haben. Unser Glaube, unser Vertrauen ist eine Antwort auf seine Liebe. Er sagt, ich lebe im Glauben an Jesus, im Vertrauen auf ihn, in der Verbindung zu ihm. Und ich kann ihm vertrauen, er verdient mein Vertrauen, weil er mich liebt, weil er für mich ist, weil er nicht Böses will für mich, sondern Gutes, weil er es gut mit mir meint. Und er hat bewiesen, dass er mich liebt, indem er sich für mich hingegeben hat. Er hat sich für mich hingegeben. Daran erkenne ich, daran sehe ich, wie sehr er mich liebt. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So, ich bin immer noch in diesem irdischen Anzug. Dieser Körper ist nicht das wahre Ich. Es ist nur ein Anzug. Dieser Körper ist das, was uns mit dieser Welt verbindet. Wenn der Körper aufhört zu funktionieren, sind wir nicht mehr verbunden mit dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir aufhören zu existieren. Amen. Aber wir brauchen einen Körper, um in dieser Welt zu sein, um mit dieser Welt zu interagieren. Deswegen nahm Gott die Gestalt eines Menschen an. Deswegen wurde Jesus ist Gott. Von Anfang an, von Anbeginn der Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber er wurde Mensch, er bekam einen menschlichen Körper, um in diese Welt zu kommen. Das ist genauso wie mit einem Raumanzug. Ja? Wenn wir uns im Weltall aufhalten wollen, dann brauchen wir einen Raumanzug. Wir können nicht einfach so durchs Weltall schweben. Unser Körper ist dafür nicht gemacht. Und diejenigen, die unter uns die Abitur haben, die können auch das physikalisch erklären. Ja, ich mache das jetzt gerade mal nicht. So, das heißt, um in dieser Umgebung des Weltalls überhaupt zu existieren, brauchen wir diesen Raumanzug. Aber die eigentliche Person ist in dem Anzug. Und genauso ist es hier mit dieser Erde. Also das ist einfach nur unser Raumanzug. Aber was hebt mich heraus? Was bringt mich dazu, in einer anderen Dimension zu leben, eine andere Qualität von Leben zu haben? Was ich lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Verbindung. Ich bin mit ihm verbunden. Ich gehöre ihm. Ich vertraue ihm. Er ist meine Verbindung in eine andere Dimension, in eine andere Welt. Er ist meine Verbindung in eine andere Realität. Und ich bin Teil dieser anderen Realität. An einer anderen Stelle sagt Paulus, wir sind in ihm versetzt an himmlische Orte. Das heißt nicht, dass wir komisch werden müssen. Es heißt einfach nur, dass wir uns nicht beeindrucken lassen müssen von den Stimmen dieser Welt und von dem, was diese Welt uns sagt. Warum ist Glauben wichtig? Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Warum macht der Pastor so eine ewig lange Serie über dieses Thema? Weil es so grundlegend ist. Weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, was Glauben ist, gemäß der Bibel. Ich meine, es ist eine Sache jetzt zu wissen, aha, okay, ich soll ein Leben im Glauben führen, aber was ist Glauben und wie führe ich ein Leben im Glauben? Das sind Dinge, die ich verstehen lernen muss. Amen. Nächster Punkt. Warum ist Glauben so wichtig? Wir können Gott nur durch Glauben gefallen. Wir können Gott nur durch Glauben. Warum ist Glauben wichtig? Wir können Gott nur durch Glauben gefallen. Fällt irgendjemand eine Bibelstelle dazu ein? Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir wollen Gott gefallen. Es gibt nur einen Weg, nur einen, wie wir ihm gefallen können. Durch Glauben, durch Vertrauen. Nicht durch unser eigenes Bemühen, nicht durch Werke, die wir in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Anstrengung hervorbringen. Generell nicht durch unsere guten Werke. Könnt ihr dem zustimmen? Ja? Theoretisch stimmen wir dem alle zu. Ja, wissen wir. Wir haben ja auch Römerbrief gelesen, wir haben Galaterbrief gelesen. Wir verstehen die ganzen Zusammenhänge. Ja, ja, ist alles richtig. Aber wie viel davon ist tatsächlich in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Denksystem angekommen? Lasst mich euch ein Beispiel erzählen. Es gibt so eine Geschichte, die man immer wieder hört, in verschiedenen Variationen, und die geht ungefähr so. Ja, wir hatten so eine liebe Schwester bei uns in der Gemeinde, und die war immer so nett und die war immer so freundlich. Und für Sonntags und Gottesdienst hat die immer Kuchen gebacken. Und sie war so ein treuer Geber, die hat immer ihren Zehnten gegeben. Wenn jemand krank war, dann hat sie den besucht. Und sie hat immer ein ermutigendes Wort gehabt. Und dann ist sie krank geworden. Schlimm krank. Und dann haben wir für sie gebetet und der Pastor hat für sie gebetet. Und sie ist nicht geheilt worden. Sie ist gestorben. Gestorben. Ja, okay. Das ist jetzt keine so schöne Geschichte, aber was möchtest du mir damit sagen? Warum erzählst du die Geschichte so, wie du sie erzählst? Weil in unserem Hinterkopf das, was wir tun und das, was wir getan haben, immer noch verbunden ist mit der Erwartung, was Gott für uns tut oder nicht tut. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Ich meine, all diese Dinge, die Schwester getan hat, die sind richtig und gut und wunderbar. Und ich möchte nicht unterstellen, dass sie die falschen Motive gehabt hat. Aber warum erzähle ich die Geschichte so, wie ich sie erzähle? Was um alles in der Welt haben die guten Werke dieser Schwester damit zu tun, dass Gott sie jetzt geheilt hat oder nicht geheilt hat? Schau, die Story, die Moral von der Geschichte ist doch folgende. Diese Schwester war so gut und so vorbildlich und so ein guter Christ. Und wenn sie nicht geheilt worden ist, dann stehen meine Chancen ganz, ganz schlecht. Und wir verknüpfen automatisch in unserem Kopf, wir verknüpfen Werke mit dem, was Gott für uns tut oder nicht tut. Könnt ihr das sehen? Und ihr Lieben, das ist falsch, 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 falsch. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Das ist ein falsches Denken. Wir verdienen uns nichts bei Gott. Es ist gut, und es ist richtig, gute Werke zu tun, aber wir verdienen uns nicht unsere Heilung. Wir verdienen uns nicht Gottes Schutz. Wir verdienen uns nicht Gottes Versorgung, sondern das ist sein Geschenk aus Gnade. Als Jesus hier auf dieser Erde war, da hat er Scharen und Scharen und Scharen von Menschen geheilt und befreit. Und nicht alle sind ihm nachgefolgt. Auch nicht alle, die geheilt wurden. Und manche, die geheilt wurden, sind dann wieder weggegangen. Und vielleicht gab es sogar unter denen, die geheilt wurden, auch welche, die später geschrien haben, kreuzige ihn. Ja, die haben das nicht verdient, dass Jesus sie geheilt hat. Nein, offensichtlich nicht. Und weißt du was? Ich verdiene es auch nicht und du auch nicht. Amen. Es ist seine Gnade, was immer Gott für uns tut. Es ist seine Gnade. Es ist seine Gnade. Es ist nicht unser Verdienst. Es sind nicht unsere Werke. Aber wie haben wir Zugang zu der Gnade? Durch Glauben. Durch Glauben. Durch ein festes Vertrauen. Halleluja. Danke, Herr. Es ist nicht unser Verdienst. Nicht unsere Anstrengung. Ist das nicht großartig? Ach, das können wir nicht genügend betonen. Wir gefallen Gott durch Glauben. Gott hat Wohlgefallen an unserem Glauben. Gott hat Wohlgefallen an unserem Vertrauen. Gott hat Wohlgefallen an unserem Gehorsam, der aus unserem Vertrauen herauskommt, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, wie er ist. Gott hat Wohlgefallen daran, wenn wir aus dem Boot unserer Sicherheit aussteigen und anfangen, uns auf dem Wasser zu bewegen. In der Dimension, wo wir wissen, wenn Gott nicht mit mir ist, dann gehe ich unter und dann war es das. Dann ist alles vorbei. Aber er ist ein vertrauenswürdiger Gott. Er ist ein guter Gott. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Es lohnt sich, ihm zu gehorchen. Lass mich noch einen Punkt ansprechen, mit dem werden wir wahrscheinlich dann heute nicht zu Ende kommen, aber warum ist Glauben so wichtig? Nächster Punkt, wir widerstehen dem Teufel durch Glauben oder im Glauben. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Die Bibel sagt, dass wir einen Widersacher haben, dass wir einen Gegner haben. Und auch hier finden wir in der Christenheit sehr extrem unterschiedliche Ansichten. Es gibt einmal die Ansicht, ja, wo Leute sagen, ja, ach, der Teufel, das ist einfach nur so eine Vorstellung, so eine Fantasie, so ein Märchen, ja. Der Teufel ist gar nicht wirklich jetzt richtig real und er ist auch keine Gefahr für uns. Wir sind ja aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts. Wenn dem so wäre, warum warnt uns die Bibel? Das andere Extrem ist Leute, die ständig über den Teufel reden. Der Teufel hier, der Teufel da, und der Teufel hat dieses gemacht, der Teufel war die ganze Woche hinter mir her. Und dann bin ich zu spät zur Arbeit gekommen, das hat der Teufel gemacht. Und hinter jedem Busch und unter jedem Stein wird irgendwo der Teufel vermutet. Ja? Ja, und wenn man solchen Leuten so zuhört eine Weile, dann wird der Teufel immer größer und größer und größer und größer. Und ich sollte sehen, dass ich mich möglichst verstecke, mich möglichst unauffällig verhalte. Ja. Denn wenn ich irgendwas mache, was seine Aufmerksamkeit erregt, dann macht er mich fertig. Ja. Und der Teufel wird immer größer und in dem gleichen Prozess wird Gott immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und Gott kann fast gar nichts. Der Teufel kann alles. Ja, und das hat der Teufel gemacht und jenes hat der Teufel gemacht. Der Teufel macht so viel. Ja? Der Teufel ist so groß. Der Teufel macht alles und kann alles und Gott kann fast gar nichts. Und das ist genauso wieder eine extreme Ansicht, eine extreme Lehrmeinung. Die Wahrheit liegt dazwischen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Nummer eins, wir sollen Satan widerstehen. Nummer zwei, unser Widerstand kann, soll und muss effektiv sein. Jakobus sagt, er wird von euch fliehen. Er wird von euch fliehen, wenn wir widerstehen. Und bevor er überhaupt auf dieses ganze Thema zu sprechen kommt, sagt er, unterwerft euch nun Gott. So, wir brauchen diese Verbindung mit Gott und aus ihm und in ihm widerstehen wir. Die Bibel sagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Diese Welt ist unter einem Fluch. Diese Welt ist dem Verfall preisgegeben. Aber wir sind nicht ihm unterworfen, sondern wir sind errettet. Amen. Wir sind nicht länger zwangsweise unter seinem Einfluss. Im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8 und 9 finden wir eine interessante Aussage. Denn wenn wir jetzt all diese Fakten zusammennehmen, die ich gerade erwähnt habe, müssten wir ja zu der Frage kommen, wie widerstehe ich ihm? Wie widerstehe ich ihm? Wenn er real ist, wenn er Einfluss hat, aber ich ihm widerstehen kann und er dann fliehen muss, dann ist doch die Schlüsselfrage, wie widerstehe ich ihm? Wie geht das? Es gibt so viele wohlmeinende Christen, die sagen oder die denken, ich widerstehe dem Teufel dadurch, dass ich 20 Mal sage, ich widerstehe dir, ich widerstehe dir, ich widerstehe dir, ich widerstehe dir, ich widerstehe dir. Das ist nicht unbedingt das, was das Neue Testament uns lehrt. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, wieder diese Formulierung, Widersacher. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Manche Christen hören an der Stelle auf zu lesen und sie fangen an zu zittern und sagen, oh, der Teufel geht umher. Ja, ich traue mich kaum, hier aus der Gemeinde rauszugehen, denn vielleicht wartet er schon da um die Ecke. Hier ist so unser Schutzraum, ja, hier sind wir alle zusammen und freuen uns, dass Jesus der Herr ist. Aber wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das führt uns zu einer komplett defensiven Lebenshaltung, Lebenseinstellung. Dem widersteht standhaft, ich bin jetzt in Vers 9, dem widersteht standhaft, wie? Wie widerstehen wir? Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Amen. Durch den Glauben. Durch Glauben. Satan ist wirksam hier in dieser Welt. Satan versucht, Einfluss zu nehmen. Aber wir können ihm widerstehen durch Glauben. Was passiert, wenn wir ihm widerstehen? Er wird von uns fliehen. Halleluja. Jetzt ist der Moment, wo wir ein bisschen begeistert werden können, okay? Wollt nur Bescheid sagen, ja, falls es jemand verpasst hat. Okay. dem widersteht standhaft durch den Glauben. Vielleicht ist es notwendig, sich noch ein bisschen mehr anzuschauen, wie seine Taktik ist und wie wir ihm im Glauben widerstehen können. Aber das machen wir heute nicht. Für heute ist unsere Zeit um. Ihr erinnert euch, nächsten Sonntag ist hier kein Gottesdienst. Das heißt, wir werden frühestens in 14 Tagen, übernächsten Sonntag, das Thema fortsetzen. Wenn du noch keinen Plan hast, was du nächstes Wochenende machst, empfehle ich dir, zu dem Evangelisationsseminar zu gehen in Meiningen am nächsten Samstag oder dort auch zum Gottesdienst. Der Sprecher von dem Evangelisationsseminar wird auch dort zum Gottesdienst sein, Christusgemeinde Meiningen. Alle Informationen findet ihr auf dem Flyer, den ich ausgedruckt habe. Jetzt lasst uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken.